ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Donnerstag ist euer Sportschau-Wintersporttag mit vielen tollen und vor allem sehr erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern. Und zu diesen sehr erfolgreichen Sportlerinnen gehört definitiv unsere heutige Stargästin. Vor dieser Saison, da ist sie vom Einer in den Doppelsitzer umgestiegen. Das große Ziel, die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Und wie man bei Großereignissen Medaillen gewinnt, das weiß sie ganz genau.
Und jetzt noch die Schlusskurve, die lange 16 und unten bleiben, nicht auf den roten Top pendeln. Bestzeit im zweiten Durchgang. Führung.
Sie hat hier gekämpft wie ein Tiger um diese Silbermedaille.
Und die nächste Zeit. Altberger oder Taubitz. 15.000 Rückstand. Aber jetzt macht sie sich nochmal lang. Jetzt greift sie an. Jetzt greift sie mit der einen oder mit der zweiten Hand zur Goldmedaille. Und es hat gereicht. Diana Altberger ist die Weltmeisterin im Sprint hier in Oberhof.
Und damit herzlich willkommen, Diana Altberger. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Wo bist du denn gerade? Wo treffen wir dich an?
Ich bin bei mir zu Hause im wunderschönen Eindling. Das ist eine kleine Gemeinde, ungefähr 20 Kilometer von Augsburg entfernt, wo ich jetzt meinen Lebensmittelpunkt gefunden habe und wahrscheinlich auch hier bis zum Ende meiner Tage verweile.
Oha, das ist aber schon weit gedacht quasi.
Ja, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, einen Ort zum Wohlfühlen zu finden, gerade wenn man ja über viele, viele Jahre aus der Tasche lebt. Das ist in den letzten Jahren wirklich so in mich gekehrt, wo ich sage, okay, hier ist ein Platz, wo ich meine Heimat gefunden habe und wo ich bleiben möchte, wo ich ja meinen Lebensmittelpunkt finde und die Ruhe, die ich auch brauche.
Also ein Wohlfühlort, an dem du dich gerade so ein bisschen auch privat zurückziehen kannst. Die Saison ist jetzt vorbei, darüber werden wir gleich sprechen. Denn bevor wir gleich in dieses grandiose Interview mit Diana starten, haben wir natürlich noch was Tolles für euch vorbereitet zu Hause. Euch Wintersportfans, eine Umfrage, den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Wir wollen nämlich von euch wissen, was ihr von euren Wintersportstars hören wollt, welche Wünsche ihr an uns habt, aber auch, was euch gut gefällt an unserem Podcast. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mitmacht. Macht alle zusammen für ein wunderbares Hörerlebnis. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz große Klasse. So, und jetzt kommen wir natürlich wieder zu dir, Diana. Wir haben jetzt gerade die Silbermedaille aus Pyeongchang gehört und natürlich auch den WM-Titel 2023 im Sprint. Aber du hast jetzt zusammen mit deiner Doppelsitzerpartnerin Saskia Schirmer den dritten Platz im Gesamtweltcup geholt und du bist auch nochmal Weltmeisterin in der Teamstaffel geworden bei der WM in Altenberg dieses Jahr. Nach deiner ersten Saison im Doppelsitzer, wie viel oder wie sehr bedeuten dir diese Platzierung, vor allem dieser Titel nach dieser Saison?
Ja, das ist natürlich eine sehr emotionale Reise gewesen, mal wieder. Das sage ich nicht ohne Grund, weil das ja natürlich so ein bisschen auch an mir hängt. Viele, die seit Jahren meine Karriere ja verfolgen, haben auch nicht so schöne Tage miterlebt und für mich ist der letzte Winter noch immer gar nicht richtig greifbar. Das, was ich wirklich dort ja geschafft habe, nicht nur für mich, sondern für das Team, also auch für meine Partnerin und natürlich auch den Stolz, den ich so ein Stück weit meinem Trainer ja auch geben kann, weil der mich ja vor ja jetzt knapp 2 Jahren gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, eben im Damendoppelsitzer zu starten und ich das von Anfang an eigentlich auch verneint hatte und erst im Laufe der Zeit, wo er immer mal so ein bisschen nachgebohrt hat, aber gar nicht unter Druck, sondern mir wirklich diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Ich dann gesagt habe, ich probiere das aus. Von dem Probieren bis hin zu, insgesamt haben wir 13 Stürze in diesem Winter hinter uns. Eine wirklich mitunter auch harte Zeit, wo gar nichts aufging, haben wir ohne Erwartungsdruck und sind ohne Erwartung auch in den Winter gegangen und dass das dann letztendlich Platz 3 im Gesamtweltcup ist, unser erster Weltcupsieg überhaupt, damit haben wir überhaupt gar nicht gerechnet, dass es schon zu so großen Momenten eben reicht, genauso der WM-Titel zusammen mit der Mannschaft. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass das eine absolut richtige Entscheidung war.
Jetzt nimm uns doch mal mit, also wie war denn so diese erste Fahrt im Doppelsitzer? Also du bist lange Jahre Einsitzer gefahren. War das so komplett anders oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist halt so, dass ich jetzt nicht mehr den Kontakt auf dem Schlitten direkt habe, sondern eine Partnerin unter mir liegt. Und ja, es ist dort irgendwie so eine Art blinde Kommunikation, die während der Fahrt stattfinden muss. Das heißt, sie braucht sehr viel Gefühl dafür, ob der Schlitten gut läuft, in dem Sinne, dass er nicht rutscht oder ob wir an der Wand uns in den Ausfahrten schwer tun, ob er überdreht oder driftet. Das kann ich so nicht mehr genau rausfühlen, weil der direkte Kontakt eben fehlt. Ich habe jetzt eher die Verantwortung für in Anführungszeichen die groben Sachen. Also ich bin fürs Lenken zuständig und sehe ganz genau, was vor den Füßen da eben passiert. Und als ich das allererste Mal in Lillehammer 2022 auf den Schlitten gestiegen bin und eine Voraussetzung war eigentlich, dass es Spaß macht, also muss mindestens genauso viel Spaß machen wie das Einzelfahren, kam ich ins Ziel und habe die Saskia angeguckt und habe gesagt, also Spaß macht das nicht. Weil es ist ein massiver Unterschied zum Einsitzerfahrer, zum Einsitzerfahren, weil das Gerät viel träger reagiert. Man kann natürlich auch materialtechnisch und mit ein bisschen Know-how und Feinfühligkeit das Gerät so einstellen, wie man das gerne hätte oder zumindest das so ein bisschen minimieren. Das haben wir auch versucht, aber es war schon für mich sehr schwierig, von einem Go-Kart auf einmal in einen LKW umzusteigen und mich darauf einzulassen, was das Gerät macht. Und gerade Anfang diesen Winters, also der Saison 23/24, haben wir uns noch schwerer getan, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde Spielball der Bahn oder das Gerät hat ja die Verantwortung übernommen und ich wusste gar nicht mehr wirklich, was passiert. Und waren mitunter auch Zweifel dabei, nämlich mit der Frage, ich kann doch fahren, wo ist denn jetzt das Problem? Und letztes Jahr haben ja ein oder anderen Läufer haben gut funktioniert, jetzt geht gar nichts mehr. Und das, was gut war, ist, dass wir trotz Stürze und der ganzen Wehwehchen, die wir am Anfang des Winters hatten, immer wieder auf das Gerät gestiegen sind und gesagt haben, nein, das muss funktionieren. Wir wissen, das kann funktionieren, das hat Potenzial. Wenn wir einmal ins Ziel kommen, dann können wir auch gute Zeiten fahren. Und da muss man natürlich auch mal sich so ein bisschen zusammenreißen und wieder draufsteigen.
Aber du fährst jetzt bist seit 23 Jahren im Leistungssport. Gehst natürlich dadurch so ein bisschen aus dieser Comfortzone raus. Also bist du so ein Typ, dass du auch mal sagst so, okay, Business as usual kann ich jetzt, aber ich muss auch mal über diesen Tellerrand hinaus gucken?
Ja, absolut. Also das lebe ich auch, nicht nur im privaten Bereich, gerade im Sport nagel ich mich meistens nicht auf das fest, was nur der Trainer vorgibt. Das kann mitunter auch mal ungemütlich sein, aber ich versuche immer gerne etwas Neues zu entdecken, irgendwie ein Ventil dafür zu finden, ja, A, mich weiterzuentwickeln und B, auch mal von dem runterzukommen, was mich sonst tagtäglich eben umgibt. Und ich habe schon in jungen Jahren die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht und sich nur mit dem beschäftigt, was vor der Nase liegt, dass man dann auch nicht weiterkommt. Und habe dann eben verschiedene Dinge ausprobiert, war beim CrossFit schon für eine in Anführungszeichen relativ intensive Zeit als Rodlerin. Ich habe letztes Jahr einen Schwimmkurs gemacht im Kraulen, weil ich das professionell lernen wollte. Und das macht mir einfach Freude und ich merke dann auch, dass ich mich mit solchen Dingen, auch wenn es einfach klingt, weiterentwickle. Und so war das auch beim Doppelsitzer die Intention, mich weiterzuentwickeln und vielleicht auch mal von einer anderen Perspektive den Rodelsport zu betrachten, auch unter der Voraussetzung, dass ich ja mich für die Olympischen Spiele 26 auch im Einzel hätte qualifizieren können. Aber in dem Moment möchte ich mich auch selber weiterentwickeln und halt auch den Leuten zeigen, dass es gar kein Problem ist, in einem reiferen, in Klammern Sportleralter, den Job zu wechseln, die Disziplin zu wechseln. Wenn man etwas will, kann man das auch schaffen.
Wir sprechen von Erfahrung und Erfahrung ist ja nicht das Schlechteste, was man irgendwie haben kann in dieser Disziplin. Der jetzt Ex-Bundestrainer Norbert Loch, der hat mal gesagt, der Doppelsitzer ist eine schwierige Disziplin und brauche viel Zeit. Jetzt hat es bei euch ja in dieser Saison in Anführungsstrichen schon geklappt. Du hast auch gesagt, ihr habt jetzt 13 Stürze gehabt, was ja einen immer auch so ein bisschen auch kopftechnisch zurückwirft. War das leicht für dich, wieder auf diesen Schlitten dich zurückzulegen? Oder wie war das für dich nach so einem Sturz?
Ja, mitunter war es auch hart, weil es weh tut, gar keine Frage. Und ich habe auch mit meinem Umfeld, also mit dem Trainerteam, Physios und mit dem Christian, der unser Mechaniker ist, haben wir immer geguckt, dass es nicht wieder zu einem Sturz kommt und haben ganz genau analysiert. Das macht natürlich auch müde, aber du hast es selber schon angesprochen, der Faktor Zeit lässt uns einfach keine, dass wir Zeit haben, darüber nachzudenken, ob da jetzt was schief schiefgehen kann oder ob wir das Ganze lassen sollen, sondern entweder Vollgas oder wir müssen es halt eben lassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, schnell darüber nachzudenken, was ist jetzt passiert, was können wir besser machen und wie kommen wir weiter und voran. Und bin da sehr lösungsorientiert und im lösungsorientierten Ansatz und weniger problemorientiert. Und deswegen fällt es mir überhaupt gar nicht schwer, dann eben dementsprechend zu schauen, dass ich schnell wieder auf den Schlitten komme.
Ich glaube, die einzige Alternative, die einem dann nur noch bleibt, ist zu sagen, okay, ich gebe es dann komplett auf, oder?
Ja, genau. Aber das wird es bei mir nicht geben. Ich bin sehr zäh. Ich habe jetzt erst zum letzten Weltcup von einem italienischen Trainer gehört, dass schon so im Hintergrund international darüber gesprochen wird, wenn Diana so oft stürzt, dann wird die das bestimmt lassen. Und er hat gesagt, nee, ich glaube nicht. Und ich habe ihn nochmal darin bestätigt, dass ich sehr, sehr zäh bin und mich gerne quäle. Das habe ich von klein auf gelernt und hatte mitunter auch Trainer, die das gelebt haben. Da gab es mitunter Mottos, Qualität kommt von Quälen und hatte die ein oder
Toller
andere
Spruch.
Saure, ja, hatte die ein oder andere saure Gurkenzeit. Und wenn man sowas überstanden hat, dann ist so ein Sturz tatsächlich was ganz Kleines eigentlich nur und macht gar nicht so große Probleme.
Also das sind immer die tollsten Sprüche von Trainern. Meiner hat immer gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klamotten. Während es irgendwie so minus 20 Grad gehagelt, geregnet, keine Ahnung was hatte, man schon komplett durch war. Und er hat gesagt, nee, wir machen jetzt noch eine Fahrt.
Das ist super. Ich glaube, darüber kann man auch Bücher schreiben, was Trainer an wirklich guten chinesischen Kalendersprüchen mitgegeben haben.
Kann man sich dann tätowieren in Schriftzeichen,
ja,
ne?
Ja.
Apropos von klein auf, wie hat dein Sohn diesen Umstieg in Anführungsstrichen wahrgenommen? Hat er was dazu gesagt?
Naja, er wusste, dass ich wieder zum Schlittenfahren fahre und das, ich glaube, so einen wirklichen Unterschied hat er nicht gemerkt, dass ich jetzt mit einer Partnerin zusammen bin, aber ich merke natürlich auch in den letzten Jahren, wie er sich entwickelt und wie er das Ganze wahrnimmt, wird natürlich für mich auch viel, viel lustiger. So hat er nach der WM, als ich ihn angerufen habe, als erstes mir gesagt, Mama, was hast denn du da eigentlich für einen Schlenker in die Bahn reingeschlagen? Und das ist natürlich eine harte Kritik für mich, wenn man gerade wir hatten alle Probleme mit der Kurve 9 zur Weltmeisterschaft in Altenberg dieses Jahr, und wenn dein Sohn ja dir sowas droppt, dann schluckt man natürlich auch erstmal, weil die Familie soll normalerweise aufbauen. Der Levi, der hat sehr viel Sarkasmus und ist sehr, sehr ehrlich, was das anbelangt.
Mit 3,5, ne?
Ja, mittlerweile ist er 4 Jahre alt geworden, aber das ist natürlich auch sehr lustig, wenn man dann so ein bisschen merkt, wie er das wahrnimmt und dass er sich dann natürlich auch Sorgen macht, ob es der Mama gut geht. Oder ein anderes Beispiel war, als wir mal gestürzt sind, da hat er mich als erstes gefragt, ob die Saskia mir ein Bein gestellt hat. ihm das dann zu erklären in seiner Welt macht mir natürlich auch besonders Spaß und lässt einen dann auch schmunzeln und über den Schmerz natürlich mehr hinwegsehen.
Hast du das Saskia dann auch erzählt?
Was hat die ja, logisch. Ja, geil. Also, ja klar, weil sie ja auch die Verantwortung quasi auf dem Schlitten für solche Aktionen hat, aber das ist das, was mein Sohn wahrnimmt und das ist natürlich cool halt auch, wenn ich sehe, dass er da wirklich ein Fan ist, er will jede Woche wissen, welche Startnummer ich habe und feuert damit an, aber nicht nur mich, sondern der hat unsere Moderation in unseren Live-Events und wenn die Rennen übertragen wurden, die Kate Hansen, die eine ehemalige Sportlerin ist, sehr ins Herz geschlossen und freut sich jede Woche, wenn er die Kate im Fernsehen sieht oder auch andere Athleten. Er mag den Yannick Müller zum Beispiel sehr gerne aus dem österreichischen Team, weil der in seinem Template, wenn die das hochziehen, unsere Athleten und die Athleten und die Gesichter zeigen, der ist der Einzige, der winkt und das sind halt Details, worauf er achtet und deswegen findet er den Sport international ganz große Klasse.
Ah, Kinder sind so großartig, das ist so geil. Weil ich glaube, Felix Loch hat auch mal gesagt, Felix Loch war ja auch bei uns hier im Wintersport-Podcast und der hat gesagt, seine größten Kritiker sind seine beiden Jungs und nach 5 Runden Lotti Carotti läuft's wieder.
Ja, das merke ich auch. Also wenn ich von einem Wettkampf nach Hause komme oder im Auto sitze, das Erste, was Levi fragt, ist: Mama, bist du jetzt auf dem Heimweg und hast du meine Apfelschorle und meine Kekse mit dabei? Das wünscht er sich immer, wenn ich unterwegs bin. Und ja, da ist alles Rennergebnis, alles Schlechte ist irgendwie vergessen, sobald ich die Haustür aufmache.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie du bei so einem Siegerinterview dann da stehst und dann kommt einer von unseren Reportern und fragt dich und du so: Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss noch kurz Apfelschorle und Kekse besorgen. Mein Sohn hat sich das gewünscht. Tschüss, ich muss dann mal, ne? Ja, aber das Sie sind gerade Weltmeisterin geworden. Ja, nee, geht jetzt nicht. Schade. Tschüss.
Ja, da müssen Prioritäten gesetzt werden. Also ich habe dann lieber Ärger mit, oder liefere das nach, das Interview, als Ärger mit meinem Sohn zu haben.
Ich wollte gerade sagen, wenn Kinder ausrasten, da gibt es keinen Morgen mehr. So kann man das sagen. Nee. Der Doppelsitzer der Frauen, wenn man das so sehen möchte, das ist ja noch eine ganz junge Disziplin, denn erst Ende 2022 hat der Doppelsitzer der Frauen Weltcup-Premiere gefeiert. War vielleicht auch der Grund, dass du 2000 oder beziehungsweise in Peking nicht dabei warst bei den Olympischen Spielen, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt oder ich probiere das für mich jetzt auch nochmal?
Nee, also der Grund war wirklich, dass der Leitteam mir den Floh ins Ohr gesetzt hat und ich nach einer langen Zeit Nachdenken wirklich sehr rational abgewogen habe, was Pro und Contra ist, und ich habe gesagt, die dritte Frau zu werden 2026, das ist möglich, aber wird natürlich auch nicht leichter. Ich bin mir sehr sicher, dass die Julia und die Anna bei uns aus dem Team da vorne wegmarschieren im Damen-Doppelsitzer, und damals war es noch ganz offiziell, also dass zwei Damen-Doppelsitzer am Start sind. Derzeit wissen wir es nicht genau aufgrund der Athletenanzahl und der Möglichkeiten, wie viele Athleten dort an den Start gehen, ob es nur eins ist. Aber zum Moment, als ich mich entschieden habe, waren es noch zwei Damen-Doppelsitzer und die Chance, ein Schlitten davon zu sein, die lag da ein bisschen höher, um das ja ganz einfach runterzubrechen, und dann natürlich die ganzen anderen Skills, die ich mir dadurch aneignen kann, mich in der Persönlichkeit nochmal weiterzuentwickeln. Ich bin sehr harmoniebedürftig, sehr eigentlich auch teamfähig, und habe mir schon gedacht, dass der Vorteil darin dann überwiegt, jemanden noch an Bord zu haben und mit jemandem gemeinsam da eine Geschichte zu schreiben und einfach mal unkonventionell auch zu sein und vielleicht Grenzen aufzubrechen, die, von denen keiner gedacht hätte, dass ich dazu in der Lage bin.
Jetzt hast du gerade von den deutschen Teams gesprochen. Die deutschen Rodlerinnen und Rodler, die haben ja in den letzten, ich würde mal so sagen, drei Jahrzehnten den Rodelsport absolut dominiert. Jetzt hatte man aber so ein bisschen das Gefühl, dass auch in dieser Saison die anderen Nationen ganz schön nah rangekommen sind, auch relativ konstant. Wie schaust du auf diese Leistungsentwicklung? Spornt dich das dann selbst nochmal an?
Also ich habe es auch ganz anders im Winter miterlebt, gerade bei der deutschen, bei der Weltmeisterschaft, bei der Staffel, dass man doch dann überlegt, wie schaffen es die Deutschen jetzt doch, den Weltmeistertitel zu holen. Aber ja, gerade über die Weltmeisterschaft hat man auch gesehen, wie bunt das Fahnengemisch ist. Wir haben so viele Nationalhymnen gehört, wie, glaube ich, schon lange nicht mehr im Winter. Für mich ist das ganz toll zu sehen, dass andere Athleten sich auch weiterentwickeln, und das ist auch gar kein Zufall, weil die machen schlussendlich ja auch einfach nur ihre Hausaufgaben und wollen besser werden. Für den Sport international ist das natürlich total gut und schön, weil es sich durchmischt und für den Zuschauer auch viel interessanter wird. Für uns als Nationalmannschaft, glaube ich, ist das auch gut, dass wir dort nicht schläfrig werden oder nicht träge, sondern auch immer uns weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, den Vorteil haben wir immer noch. Das zeigen auch, glaube ich, die Gesamtergebnisse. Jetzt gerade beim Abschied vom Norbert Loch hat man ja nochmal aufgelistet, wie viele Medaillen allein er auf seiner Kappe trägt sozusagen, und ja, es ist einfach eine gute Motivation für uns als Mannschaft, wenn wir weiter zusammenrutschen und wenn wir uns dort einen Vorteil erarbeiten, einfach im Sinne der Reaktion auf, sei es technische Komponenten, die vielleicht verändert werden, dann werden wir trotzdem immer den kleinen Schritt voraus sein und den anderen aber mitunter auch mal eine Chance lassen, ganz vorne reinzufahren.
Jetzt hast du gerade gesagt, nachdem ich so ein bisschen provokativ auch gefragt habe, ne, die ganzen Nationen oder die anderen Nationen sind so rangekommen. Du hast gesagt, dass du das gar nicht so empfindest, aber wie ist das denn für dich, wenn du sowas hörst? Also wenn dann auch die üblichen Pressevertreter sagen, oh, da müsst ihr jetzt aber aufpassen, die kommen ganz schön nah ran, wenn wir jetzt mal auf die WM gucken, weil letztendlich, ne, im Vergleich zu den anderen WMs, Max Langenhahn Und ihr als Teamstaffel, ihr habt Gold geholt, aber zum Beispiel der Doppelsitzer der Herren hat noch eine Bronzemedaille geholt und bei den Frauen im Einzel und beim Doppel der Frauen ist es halt eben, ja, hat es auch nicht so wirklich geklappt mit einem Titel oder mit dem Podium. Also ärgert dich dann sowas, wenn man dann direkt irgendwie für so unerfolgreich erklärt wird oder wie ist das? Was macht das mit dir?
Also ich habe mich gar nicht als Medaillenkandidatin zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Jessica, die wäre definitiv zusammen mit der Cheyenne eine Kandidatin gewesen, natürlich auch unter dem Druck, den Titel zu verteidigen aus dem letzten Jahr. Ich weiß, was es mit einem macht, wenn man die Heim-WM hat und damit meine ich nicht nur eine Weltmeisterschaft zu Hause auf einer deutschen Bahn, sondern wirklich im eigenen Wohnzimmer. Ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr groß waren. Also von ihr gegenüber sich selbst. Und damit muss man als junge Athletin oder als junger Athlet halt auch erst einfach mal umgehen. Und wir haben uns die ganze Woche schon schwer getan, gerade mit der Passage der Kurve 9. Ich habe einmal mit kommentiert für unseren internationalen Channel und habe die Herren-Doppelsitzer mit begleitet in Wort und Ton. Und in Altenberg ist das Schwierige, dass von dem Juniorenstart oder von dem Doppelsitzerstart die Bahn ist einfach nicht dafür konzipiert, oder die Kurve 9 ist nicht dafür konzipiert, von der Starthöhe zu fahren. Und das hat uns das Genick gebrochen und nicht nur einmal in diesem Winter, sondern wir haben im Herbst eine Selektion und ein Rennen gehabt, da gab es schon Schwierigkeiten für die Damen vom Damenstart, wo es schwere Stürze gab auch. Wir hatten eine deutsche Meisterschaft, wo noch nicht alles hundertprozentig verlief und haben dann gehofft, dass es Richtung WM dann doch nochmal anders wurde. Die wechselnden Bedingungen haben ja von Regen bis Schnee und Sonnenschein, Bahnrekorde, den krassen Wechsel hat uns ebenfalls nochmal zugesetzt, sag ich jetzt mal. Und da müssen wir einfach lernen, wieder konstanter zu werden. Und in dem Fall waren andere einfach im Vorteil oder haben sich einen Vorteil dort erarbeitet. Und wie ich schon gesagt habe, international gesehen ist es gut, wenn sich das Feld durchmischt. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir nur aufgrund einer Weltmeisterschaft alle Erfolge dort in Frage stellen sollten. Und schlussendlich werden wir, so traurig es ist, auch eigentlich nur an olympischen Medaillen gemessen und versuchen natürlich da in Richtung 26 uns am besten vorzubereiten und aufzustellen und aus dem zu lernen, was dort schief geht und sich hinzusetzen und traurig darüber sein. Das kann man mal für eine halbe Stunde, aber ich sehe selbst Rückschläge eher als positiv, da sie mir den Weg weisen dafür, was ich daraus besser machen kann und wie ich besser werden kann.
Wie sehr wünschst du dir denn manchmal eine größere Bühne für deinen Sport?
Ja, schon. Und gerade auch für das Damen-Doppelsitzer. Wir gehen immer bei den Männern, gehen wir so ein bisschen unter. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, das organisatorisch auch für die Leute vor Ort durchzuführen. Da wir noch nicht so breit aufgestellt sind mit 20 Schlitten oder mit 25 Schlitten. Aber im Laufe des Winters, und das ist etwas, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, und gerade auch wenn, also ich möchte mich jetzt nicht da herausstellen, aber wenn dann ein Name wie Eidberger dort mit ist, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf legt, das zu beobachten und dort die Bühne auch für den Damen-Doppelsitzer zu geben, waren wir mitunter gar nicht mal bei Zusammenfassungen erwähnt, geschweige denn, dass wir irgendwo eine Live-Zeit bekommen haben, also nur in den seltensten Fällen. Und das finde ich dann schon schade und traurig, weil schlussendlich muss man einfach auch darauf reagieren. Das IOC hat das olympisch gemacht und wir reagieren alle darauf und versuchen unser Bestmögliches eben da zu geben. Und wir sind genauso an Medien gebunden, dass wir diese Geschichten erzählen können. Von daher hätte ich mir schon sehr gewünscht und vielleicht dann im nächsten Winter, dass man auch mehr darüber berichtet.
Aber woran liegt das denn? Also dass es anscheinend so träge vorangeschoben wird, dass man euch dann doch nochmal irgendwie in den Fokus rückt?
Ja, schlussendlich schreibe ich nicht die Drehbücher.
Es wäre toll, wenn man das könnte, ne?
Und das, was die Sendezeit eben hergibt. Aber ich glaube schon, dass es halt vor allem auch daran liegt, dass wir eben noch nicht so eine ausgereifte Disziplin dahingehend sind, dass das Spannungsfeld relativ klein gehalten wird und dass die Anzahl der Schlitten da vielleicht auch das nicht ganz so interessant macht. Wobei ich es total interessant finde. Gerade den Veit und die Selina Egle und die Lara Kipp, die jetzt im Gesamtweltcup hinter uns liegen, die waren von dem Erfolg in Sigulda zum Beispiel abhängig, wo wir einkommen. Und das ist total spannend zu sehen, weil ne, Julia Taubitz war bereits vor 2 Wochen Gesamtweltcup-Gewinnerin, ebenso wie ein Max Langenhahn. Beim Doppel war es ja bis auf 5 Punkte eigentlich auch schon entschieden. Und beim Damendoppelsitzer hat wirklich das allerletzte Rennen entschieden, wer dort den ganz großen Coup landet. Und das ist doch das Spannende, um wirklich da eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Spannungshöhepunkt dann eben schon weit vorher verloren geht.
Also einfach mal hinschauen, weil es ist wirklich eine ganz, ganz tolle und interessante Disziplin, die natürlich noch weiter ausgebaut wird. Vor allem auch, wenn mehr Sportlerinnen dann auch in den Doppelsitzer vordrängen oder vorstürmen. Was wir nicht vergessen dürfen, es gab ja noch einen Abschied zu feiern, in Anführungsstrichen. Bundestrainer Norbert Loch hat sich von seinem Amt verabschiedet, ist jetzt Vollzeit-Opa, wie Felix Loch gesagt hat. Und bei diesem Abschied in Sigulda nach der Teamstaffel, da sind noch ganz, ganz tolle Aufnahmen entstanden. Wie hast du diesen Abschied erlebt?
Ich glaube, er wurde für jedes seiner 16 Jahre, die er als Bundestrainer aktiv war, wurde er verabschiedet, also in verschiedenen Bereichen. Ist natürlich immer schön. Wir haben mannschaftsintern etwas gehabt. Er hat während der Besprechung nochmal so ein paar Anekdoten rausgeholt von jedem Einzelnen. Und das Ganze als Mannschaft nochmal im Rahmen eines Wettkampfes, das natürlich sehr, sehr emotionale Bilder geliefert hat. Nicht nur, dass die Mannschaft am Sonntag gewonnen hat. Ich glaube, die WM war für ihn auch nicht das, was er sich selber erhofft hat, gerade in seinem letzten Jahr. Und wir wussten das ja natürlich auch schon länger, dass der Norbert am Ende des Winters nicht mehr dann in der Form bei uns sein wird, sondern sein Amt an den Patrick Leitner übergeben wird. Und von daher ist das schon ein emotionaler Rollercoaster auch für ihn gewesen. Ich glaube, sein Lebenswerk, was er im Sport hinterlässt, das sind sehr, sehr tiefe Fußstapfen, die er da hinterlässt. Und ist auch einfach nicht von der Hand zu weisen, dass er in den letzten Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht hat mit der Medaillenausbeute, die es halt einfach gibt. Und er war, glaube ich, auch mal Trainer des Jahres. Ja, das ist natürlich, ich glaube, wenn man so auf die letzten Tage seines Tuns und Machens schaut, dann kann er natürlich da auch massiv stolz darauf sein und wird auch dort alles richtig gemacht haben. Der hat den Sport gelebt, er hat für den Sport gelebt und für die Sportfamilie, und vor allem hat man nie das Gefühl gehabt, dass der Norbert nur Vater für den Felix war, sondern für jeden Einzelnen. Wir sind Individualsportler und trotzdem als Team unterwegs, und jeder, der ein Wehwehchen hatte und das Gespräch mit dem Norbert gesucht hat, hat dort auch einen väterlichen Rat erhalten. Und wenn ich drüber nachdenke, ich war, als ich schwanger wurde und mit unserem Mannschaftsarzt darüber gesprochen habe, da hatte ich kurz Bammel, wie ich das dem Norbert erkläre, dass ich gerne nach der Geburt meines Sohnes weitermachen würde. Und wir haben dann quasi einen Plan ausgeheckt, wie wir den Norbert emotional bei uns ins Boot holen. Und der ist auch brutal gut aufgegangen. Ich bin da auf ja sehr warme und tolle Worte gestoßen, und dass er mir das möglich gemacht hat, dafür bin ich sehr dankbar.
Aber also da muss ich jetzt mal ganz kurz nachhaken. Also du bist schwanger geworden und hattest so ein bisschen Angst vor der Reaktion, oder wie kann man das einordnen?
Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, gab es ja dieses Mütter im Leistungssport-Thema gar nicht so in der Hülle und Fülle, wie es jetzt eben immer mal aufploppt. Also jetzt sind ja doch schon ein paar sehr erfolgreiche Namen dort, wie eine Angelique Kerber, die wieder zurückgekehrt ist, die Nathalie Geisenberger, ganz klar, aber die war ja auch mit mir zusammen schwanger. Und man hat dann doch eher noch so aus der alten Schule im Hinterkopf gehabt, es gibt nur 2 Wege, entweder mache ich Leistungssport oder ich gründe eine Familie. Und da sind wir wieder bei den Herausforderungen und über den Tellerrand hinausschauen. Warum soll ich denn jetzt nur einen Weg gehen, wenn ich weiß, dass beides möglich ist und dass ganz normale Frauen, Unternehmerinnen, Arbeitnehmerinnen trotz Familie wieder in ihre Tätigkeit zurückkehren können? Warum sollte ich das nicht können? Und mit unserem Mannschaftsarzt habe ich sehr offen darüber gesprochen, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie der Norbert reagiert, weil ich auch wusste, eine Tatjana Hü Hüfner hatte aufgehört und eine Frau würde schon fehlen. Mit mir eine zweite mindestens. Und in dem Moment habe ich ihn damit ins Boot geholt und war auf die Reaktion sehr, sehr erfreut und gespannt. Und er hat mich da vollends unterstützt.
Aber da sprichst du ja auch einen wichtigen Punkt an. Die 3000 Meter Hindernisläuferin Gesa Krause, die hatte letztens auch ein Interview gegeben, auch bei der Sportschau, zum Thema, wie wird man auch als Eltern unterstützt? Die ist ja auch Mutter jetzt geworden im vergangenen Jahr. Wie war das dann beim Deutschen Rodelverband? Also wird man dann auch als Mutter unterstützt? Wird man als Eltern unterstützt, wenn man ein Kind hat?
Den Bericht von der Gesa Krause habe ich auch gesehen und was noch viel beeindruckender ist, dass mein Trainer und auch der Vorstand vom BSD sich den angeguckt hat, erst kürzlich, und zum Nachdenken angeregt wurde. Und man hat mir jetzt ganz offiziell offeriert, dass wenn ich in Zukunft einen Bedarf habe oder da eine Unterstützung brauche, sei es eine Kinderbetreuung, wenn ich nach Berchtesgaden zum Training fahre, auch wenn ich dort mal eine Woche unterwegs bin, ob man dann jemanden suchen soll oder mir die Möglichkeit gibt, eben ja dort eine Ferienwohnung irgendwo dauerhaft immer wieder zu bekommen, dann würde man mir das offerieren. Vorher war es eher, ich möchte die Möglichkeit haben, wieder zurückzukehren, um mich ganz normal zu qualifizieren und den Rest klären ich mit meiner Familie und so, wie ich das brauche, und kriege das unter einen Hut, dass man mich jetzt offiziell dazu quasi einlädt, das Ganze mit meiner Familie zu bestreiten. Da war ich sehr erfreut und positiv überrascht, dass selbst der Beitrag über die Gesa und im Segelverband wird es ja mitunter schon gelebt, dass man sich daran ein Beispiel nimmt und das auch tut.
Also der Weg ist das Ziel und das Wichtigste ist, dass man diesen Weg aber auch geht. Und das passiert bei euch. Das ist schon mal etwas Positives, was man sagen kann. Und du hast ja auch ein großes Ziel, Olympische Spiele 2026. Und du hast aber auch gesagt, danach ist definitiv Schluss. Man möchte ja jetzt noch nicht so über das Karriereende sprechen, aber hast du schon Pläne für die Karriere nach deiner sportlichen Karriere?
Die habe ich. Die hatte ich natürlich auch wechseln so im Laufe der Jahre. Tatsächlich ist es so, dass 26 das große Ziel ist. Wenn jetzt irgendwas, ich klopfe auf Holz, was passieren sollte und ich den Sport nicht mehr ausüben könnte, wäre ich in dem Sinne auch nicht mehr traurig, weil ich habe schon sehr viel erlebt und bin sehr dankbar auf die Zeit und alles, was jetzt kommt, ist für mich sozusagen ein Bonus und von daher kann ich da auch ein bisschen lockerer dorthin sehen und bin dann wahrscheinlich auch nicht ganz traurig, wenn ich 26 den Schlitten wirklich an den Nagel hänge. Und für danach habe ich tatsächlich etwas, was mich bewegt und was mich antreibt, was brennt, und das ist nämlich die, wie sich Menschen ernähren, also nicht nur als Ernährungsberatung, sondern vor allem im Bereich Performance. Ich weiß, dass es ganz viele Arbeitnehmer in Unternehmen gibt, die permanent unter Stress stehen und das Erste, was man vergisst, ist irgendwie sich gescheit zu ernähren. Es gibt durchaus Möglichkeiten mit kleinen Ernährungstipps zu 100% einen Energiebedarf für den ganzen Tag zu decken. Das geht dann weiter Richtung Burnout, Cortisolmanagement und ein bisschen, wie schaffe ich es, resilienter zu werden für mein Tun und trotzdem, trotz aller Hindernisse im Leben vorwärts zu kommen und diese mitunter schlimmen Phasen auch zu überstehen. Und da entsteht gerade so ein bisschen ein Konzept, wie ich das realisieren kann und wie sich das realisieren lässt. Und dann natürlich dann auch nicht nur für Unternehmen oder für den normalen Menschen, sondern auch für Athleten das Angebot zu geben, um einfach die paar Prozent mehr rauszuholen.
Also, dass man auf jeden Fall keinen Raubbau mit seinem Körper betreibt. Da kommen wir zu einem guten Thema. Was sagst du zu dem Thema Bodybuilding und Teenager? Deine fachliche Meinung?
Fachliche Meinung, glaube ich, möchte ich mir gar nicht erlauben, weil so tief bin ich da in dem Thema nicht drin. Was wichtig ist, ist, dass Kinder, auch Teenager, Sport treiben. Die Frage ist, ob es gesund ist, dass in dem Bereich, wo der Körper sich noch entwickelt, so extensiv betrieben werden muss oder kann. Ich bin der Meinung, dass, ob man jetzt einen höheren Proteinbedarf deckt, dass das nichts Ungesundes ist, sondern dass eher das nach außen getragen wird, dass zu viel Protein auch schlecht ist und man muss das immer irgendwie eine gesunde Mitte finden, was ist gut und was ist nicht so gut. Wenn ein Kind Freude daran hat, Krafttraining zu machen, dann finde ich das auch gut, weil es einfach den Körper stabilisiert und vielleicht auch für später einfach den Körper auf gute Momente vorbereitet, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, ob das jetzt so extensiv im Bereich Bodybuilding getrieben werden muss. Ich weiß, dass es dort eine sehr, sehr strikte Ernährung gibt, dass man da mitunter extreme Schwankungen hat. Ich weiß, dass es auch gerade bei Frauen im Bereich, wenn der Hormonhaushalt sich erstmal irgendwie justiert, gerade in der Pubertät, dass es vielleicht auch nicht vorteilhaft ist, sich so eine Sportart auszusuchen, aber Grundstein für sowas zu legen und dann vielleicht so nach, wenn man 20 Jahre alt ist oder wenn der Körper zumindest so weit ausgereift ist, dass man da auch Richtung Bodybuilding gehen kann, da sehe ich jetzt erstmal, ja, ich sag mal, kein Problem da drin, weil Hauptsache die jungen Menschen finden irgendwie den Weg ins Fitnessstudio und machen das aber dann auch richtig, ohne dass dann Verletzungen zugeführt werden.
Also das richtige Maß finden. Ich habe dich das deswegen gefragt, weil wir haben nämlich einen ganz tollen Podcast-Tipp in eigener Sache. Vielleicht für dich, Diana, aber auch für euch da draußen. Bodybuilding, Teens und die Jagd nach Muskeln und Anerkennung. Und in diesem Podcast begleiten die Kolleginnen von Sport Insight den 17-jährigen Noel. Er hat das Bodybuilding für sich entdeckt und seitdem hat er sein Leben komplett verändert. Er trainiert im Gym, hat seine Ernährung umgestellt und verzichtet auf Partys, so oft es geht. Sein Ziel, mehr Muskeln, Selbstbewusstsein und Anerkennung, findet ihr bei uns in der ARD Audiothek. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dir. Die Rodelsaison 23/24, die ist also jetzt in the books. Wie verbringst du jetzt die Monate bis Ende des Jahres, bis es dann wieder losgeht mit der neuen Saison?
Also ich gönne mir jetzt erstmal eine Woche Pause und die Woche Pause heißt aber nicht, ich mache nichts, sondern ich bin jetzt für meine Familie da, ich muss so ein paar Sachen aufarbeiten, die natürlich auch in den letzten Wochen da liegen geblieben sind. Ich habe nächste Woche schon meine Leistungsdiagnostik, das heißt, ich hole mir nächste Woche schon das Okay für den kommenden Winter ab und dann freue ich mich in den nächsten Monaten vor allem mal wieder das zu tun, worauf ich Lust habe. Also ich werde oft schwimmen gehen, ich werde mir die Inliner wieder unter die Beine schnallen, ich werde wieder eine Runde radeln gehen, in den Kraftraum gehen, wenn ich dazu Lust habe, in Kombination mit einem sehr guten Training in München und einem sehr guten Team, was ich in München noch an meiner Seite habe. Und ab Ende April steige ich dann auch wieder in das Training ein und ich weiß, wir haben keine Zeit und deswegen ist das technische Training und den Vorteil gegenüber der anderen verschaffen und Hausaufgaben machen ganz, ganz wichtig in den nächsten Monaten, damit wir nächstes Jahr wieder einen Schritt vorwärts kommen.
Also ein bisschen Me-Time ist, glaube ich, die große Überschrift, aber so wirklich Pause hat man dann doch nicht als Leistungssportlerin. Jetzt sage ich aber erst einmal vielen, vielen Dank, Diana Altberger, dass du hier mitgemacht hast bei dieser Podcast-Folge.
Ja, danke auch.
Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Und wir vom Wintersport-Podcast, wir sind natürlich wieder in der neuen Woche mit einer neuen Folge da und natürlich euren Fragen. Ich habe es eingangs gesagt, wir haben eine Umfrage für euch vorbereitet. Die findet ihr in unseren Shownotes. Lasst uns also eure Wünsche und Ideen da und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen von euch. Also schreibt uns, abonniert uns und bleibt definitiv mit uns in der Spur oder im Eiskanal. Ich sage jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.